Jeder Kultur, jeder Nation und jeder Religion beschäftigt sich mit dem Tod, denn die Menschen fragen sich, was danach passiert. Einerseits ängstigt sie das Thema Sterben und Tod, da sie sich von allem Liebgewohnen trennen müssen. Andererseits erhoffen sie ein besseres Leben im Jenseits, wie immer dieses Jenseits auch aussehen mag. Auch im Buddhismus ist die Todesbetrachtung wichtig, denn sie hilft uns, die Bedeutung unseres Lebens als Mensch zu erfahren und ein glückliches Leben zu führen. Bekanntlich ist Siddhartha, der historische Buddha, bei einer Ausfahrt einem Alten, einem Kranken und einem toten Menschen sowie einem Asketen begegnet. Er war erschüttert über so viel Leid, das auch ihm zustoßen konnte, und beschloss, einen Ausweg aus diesem Elend zu suchen, damit alle Wesen glücklich sein können. Er verließ den Palast seines Vaters und schloss sich bei seiner Suche zunächst dem Asketen an. Das war der erste Schritt auf dem Weg zur Aufhebung allen Leidens. Setzt sich jemand intensiv mit dem Tod auseinander, wird ihm die bedingte Entstehung alle Phänomene und deren Vergänglichkeit bewusst. Tod und Leben bedingen sich gegenseitig, so wie auf jedes Ausatmen Tod, Einatmen Geburt folgt. Tod und Geburt sind untrennbar miteinander verbunden. Um den Tod zu vermeiden, muss dessen Voraussetzung, die Geburt, vermeiden werden. Diesen Kreislauf von Geburt und Tod, Samsara, und das damit einhergehende Leid zu beenden, hat Siddhartha sich zum Ziel gesetzt. Es gilt also, eine erneute Wiedergeburt zu vermeiden. Karma ist die Ursache der Wiedergeburt. Dieser karmische Wille äußert sich in Gedanken, Worten und Taten. Je nachdem, ob diese unheilsam, schlecht oder heilsam gut sind, gestaltet sich die nächste Existenz. Nach dieser Einsicht, Erfahrung, bemüht man sich darum, Gutes zu tun. Man versucht, keine Rache zu nehmen oder wütend zu werden. Man vermeidet Neid, Wut, Ärger oder Hass, bemüht sich, freundlich zu sein, liebende Güte und gute Eigenschaften zu kultivieren. Wer so übt, hat keine Feinde. Nicht nur Menschen, sondern auch allen Lebewesen, die Sichtbaren und die Unsichtbaren werden ihm gegenüber freundlich sein. So fürchtet er nicht um sein Leben. Er hat den Segen und den Schutz aller Wesen. Durch die Angstfreiheit ist der Tod für den Menschen kein Tabu, sondern gibt ihm viel positive Kraft. Die Todesbetrachtung ist also auch als Schutz sehr wichtig. Es gibt 40 Meditationobjekte, die den Meditierenden bekannt sind. Darunter gibt es 4 Objekte, die als Schutzmeditation bezeichnet werden, und zwar die Betrachtung der Qualitäten des Buddhas, Buddhanusati, die liebende Güte, Metta Bhavana, die Körperbetrachtung, Kayanupassana oder Asubha Bhavana, und die Todesbetrachtung, Maranusati. Namami Buddhang Gunasagarantang Santa Sada Hunstu Sukhi Avera Kayochi Gundo Sakalo Dugando Gacchanti sabbe maranam aham cha. Wenn jemand eines dieser Objekte betrachtet, ist er geschützt. Es gibt im Buddhismus 4 Todesarten, und zwar Ayukkhaya, den Tod durch Schwund der Lebenskraft. Der Tod tritt dann ein, wenn die Lebenskraft aufgebraucht ist. Kammakkhaya, den Tod durch Aufhebung der Folgen früherer Taten. Sind in diesem Fall die Folgen früherer Taten aufgezehrt oder aufgehoben, tritt der Tod ein. Ubhayakkhaya, beiderseitiger Tod, sowohl durch Schwund der Lebenskraft und als auch durch Aufhebung der Folgen früherer Taten, sowie die 4. Art des Todes, Upachedaka, der vernichtende, abschneidende Tod, zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Pandemie. Der Tod kann dann eintreten, obwohl weder die Lebenskraft noch die Folgen früherer Taten, Karma, aufgebraucht sind. In der Mittelsammlung gibt es 2 Lehrreden, in denen über Karma gesprochen wird. Und zwar das Chulakamma Vibhanga Sutta, Mittelsammlung 135, und das Mahakamma Vibhanga Sutta, Mittelsammlung 136. Diese beiden Lehrreden sprechen über die Gesetze des Karmas. Ich denke, am Anfang hat schon Michael sehr gut darüber gesprochen, gezeigt, aber trotzdem muss ich noch ein paar Worte darüber sprechen, wie Chulakamma Vibhanga Sutta spricht. Im Chulakamma Vibhanga Sutta möchte der junge Brahman Subha vom erhabenen Wissen, wie es dazu kommt, dass es unter den Menschen schlechter Gestellte und besser Gestellte gibt. Denn manche Menschen leben kurz, manche lange. Man sieht Kranke und Gesunde, hässliche und schöne Menschen, Menschen ohne Einfluss und Einflussreiche. Arme und Reiche, von niedriger und höherer Geburt, dumm und weise. Der Buddha antwortet ihm, dass er vom Karma Eigentum des Gewirkten abhänge. Eigene der Taten sind die Wesen, Erben der Taten, die Taten sind der Source, der sie gebiert, sind Freunde, ihr Zuflucht, was immer für Taten sie tun, gute oder böse, deren Erben werden sie sein. Da Subha die Erläuterung des Buddha nicht in allen Einzelheiten versteht, bittet er ihn, ihm die Bedeutung näher zu erläutern. Der Buddha nennt ihm eine Aufstellung von unheilsamen Handlungen. Wenn jemand lebende Wesen tötet, Lebewesen schädigt, wütend und feindselig, neidisch und eifersüchtig, geizig und hochmütig ist und fehlendes Interesse am Heilsamen hat, wenn jemand diese Handlungen begeht, wird derjenige eine unglückliche Wiedergeburt haben. Vermeidet jemand Lebewesen zu töten, Lebewesen zu schädigen, wütend und feindselig Handlungen, Neid und Eifersucht und übt Großzügigkeit, Demut und hat Interesse am heilsamen Handeln, so wird er glücklich wiedergeboren. Ich gehe noch andere weitere Lehrrede. In der mittleren Sammlung befindet sich noch eine Rede über den Tod und seine Folgen. Diese Lehrrede heißt Devadutta Sutta, mittlere Sammlung 130. Die Götterboten. Dieses Sutta sagt, wenn jemand zwischen den Türen von zwei Häusern steht, dann sieht er auch, wie die Leute hinein- und hinausgehen und wer sich vor der Tür bewegt. Der Buddha sagte, so sehe ich mit dem himmlischen Auge, wie die guten und die schlechten Menschen nach dem Tode, je nach ihren Taten im Himmel, in der Menschenwelt, im Gespensterreich, im Tierreich oder in der Hölle wieder erscheinen. Kommt ein Mensch, der einen guten Lebenswandel geführt hat, so hat er eine glückliche Wiedergeburt. Und wer schlechte Handlungen begangen hat, wird in der Hölle wiedergeboren. Der Buddha sagte in diesem Sutta, eigene der Taten sind die Wesen, Erben der Taten. Die Taten sind der Source, der sie gebiert, sind Freunde, ihr Zuflucht, ihre Zuflucht. Was immer für Taten sie tun, gute oder böse, deren Erben werden sie sein. Erleidet ein Mensch großes Unglück, dann ist das nicht die Schuld der anderen, der Eltern, Vorfahren oder Freunde, sondern die Folgen der eigenen zuvor erfolgten Taten. Kommt ein Mensch in die Hölle, so plagt ihn der Höllenwächter Jammer, warum er diese unheilsamen Dinge getan und ob er denn nicht die fünf Götterboten Geburt, Alter, Krankheit, die Folgen von üblen Handlungen und die Körper von Verstorbenen gesehen habe. Aber auch in der Hölle bleibt der böse Mensch nicht ewig, sondern nur so lange, bis sein Karma die Folgen der Taten keine Wirkung mehr zeigen. Das ist auch ein wichtiges Konzept in Buddha-Lehre, wenn wir über himmlische Welt oder Brahma-Welt oder Hölle sprechen. Natürlich, es ist auch nicht ewig. Jederzeit kann diejenige Wesen ihr Leben ändern und an der Welt wiedergeboren werden. Ich gehe noch weiter. Wir Menschen haben viele Möglichkeiten, diesen Dingen zu begegnen und sie als Erfahrungen für unser jetziges Leben nutzen. Wenn wir alt und krank sind und erfahren, dass wir bald sterben werden, der Körper sich nach dem Tode gemäß unserer Taten verändern wird, dann wollen wir dies in unserem Alltag nutzen, um mehr Gutes zu tun. Dann wollen wir noch eine weitere Lehrrede aus dem längeren Sammlung Digha Nikaya Nummer 23 betrachten. Sie handelt von dem Kriegerfürst Payasi. Er war ein Herrscher und ein sehr wohlwollender Mensch, glaubte jedoch nicht an ein Jenseits. In einem Dialog zwischen Payasi und dem ehrwürdigen Kumarakassapa führt diese viele Beispiele für die Existenz anderer Welten und die Wiedergeburt an. Payasi lässt sich jedoch nicht überzeugen und betont, es gibt keine andere Welt, es gibt keine Wesen, die spontan entstehen, es gibt keine Frucht, kein Resultat guten und schlechten Handelns. Doch am Ende des Gesprächs sagte Payasi, dass er schon durch das erste Gleichnis des ehrwürdigen Kumarakassapa erfreut und zufriedengestellt gewesen wäre. Da er jedoch mehr darüber erfahren wollte, meinte er, den ehrwürdigen Kumarakassapa herausfordern zu müssen. Anschließend erklärte ihm der ehrwürdige Kumarakassapa, wie wichtig es sei, dass wir Großzügigkeit und gute Eigenschaften entwickeln. Am Ende seines Lebens hat Payasi viele Schenkungen gemacht. Diese Schenkungen hat er jedoch nicht selbst vorgenommen, sondern seinem Diener Uttara dieser Aufgabe übergeben. Nach dem Tod hat Payasi einen Platz in der himmlischen Welt gefunden, aber unter weniger guten Bedingungen. Es ist auch eine wichtig, diese Lehrrede, weil wenn wir himmlische Welt ist, haben wir immer die Vorstellung, es ist sehr schöner Ort, sehr Luxus und so weiter. Aber die Payasi ist seine Wiedergeburt gebunden. Der himmlische Welt heißt Tatum Maharadika. Unter Tatum Maharadika gibt es auch einen Ort, heißt in dieser Rede Serisaka. Serisaka, dieser Platz oder dieser Ort gibt sehr wenige Bedingungen. Aber seine Diener Uttara hat jedoch einen Platz in einem sehr schönen Ort, wie heißt Tavatinsa, in himmlische Welt gebunden. Der erleuchtete Mönch Gavampati hat die himmlische Welt oft besucht, um dort, diese Ortschaft Serisaka, eine geistige Pause zu machen und hat dort Payasi getroffen. Beide haben sich darüber unterhalten, warum Payasi trotz der Schenkungen diese Schwierigkeiten bekommen habe. Payasi gestand, dass er die Schenkungen nicht selbstlos gemacht habe, sondern um selbst eine gute und angenehme Wiedergeburt zu erlangen. Er bat den ehrwürdigen Gavampati darum, bei seiner Rückkehr zu den Menschen diesen zu sagen, dass sie ohne die Hoffnung auf eigenen Gewinn oder Vorteile Großzügigkeit üben sollen. Dann komme ich noch andere weitere Thema. Was denkt die Buddha-Lehre nun über den Selbstmord oder Selbsttötung? Akzeptiert sie diesen oder nicht? In verschiedenen Sutren haben sogar einige erleuchtete, aber auch nicht erleuchtete Mönche Selbstmord begangen. Unter diesen Mönchen sind die bekannten ehrwürdigen Channa, Vakkali, Godika, Radha, Dabbamalaputta, Bakula und Sappadasa. In der Lehrrede der Mittelversammlung Nummer 144 im Channovada Sutta möchte der kranke Mönch Channa nicht mehr weiterleben. Er hat die Absicht, sich selbst zu töten. Der ehrwürdigen Sariputta und Tunda besuchen ihn. Tanna berichtet ihnen von seiner schweren Krankheit und davon, dass er nicht mehr weiterleben möchte. Die ehrwürdigen Sariputta und Tunda bitten ihn, sich nicht solche Gedanken zu machen. Sie bieten ihm an, ihn mit Nahrung und Medizin zu versorgen und für seine Versorgung zu sorgen. Aber der ehrwürdige Channa erwidert, dass er alles Notwendige habe, wie gute Medikamente, gute Nahrung und eine angenehme Unterkunft, seine Krankheit jedoch sehr schwer sei und er wies, dass sein Zustand sich nicht bessern würde und er deswegen nicht mehr leben möchte. Am Ende dieses Suttas wird erklärt, dass der ehrwürdige Channa sich selbst getötet hat, nachdem Sariputta und Chunda gegangen waren. Sariputta informiert den Buddha über diese Begebenheit und wollte wissen, was mit Channa nach seinem Tod passiert sei und wie seine Wiedergeburt wäre. Der Buddha sagte, dass sein Tod kein ganz normaler Tod gewesen wäre, dann in der letzten Minute habe er Erleuchtung erlangt und wurde nicht mehr wiedergeboren werden. Aber ich möchte euch ganz genau sagen, bitte nicht darüber versuchen oder probieren. Das ist natürlich, diese Channa ist sehr, sehr geistig entwickelter Mensch. Wir sehen auch noch ein paar andere Lehrreden, wie die gleiche Dinge passiert, zum Beispiel Samyutta Nikaya, Vakkali Sutta, aber auch Samyutta Nikaya in Gaudiya Sutta. Und dann sehen wir auch in Kuddaka Nikaya, in Udana Pali, aber die beiden erleuchteten Mönche, Dabbamala und Bakula, wie sie das ihr Lebensende gemacht hat, da haben sie gar keine Nahrung erhalten und deswegen die beide schon gestorben. Und dann sehe ich auch sehr interessante Geschichte unter Kuddaka Nikaya in Dhammapada den Mönch Sappadasa. Das bedeutet auch, Dasa ist Diener. Sappa heißt der Schlangen. Er hat große Liebe oder Liebesfähigkeit für alle Lebewesen, besonders für die Schlangen. Aber er hat auch keinen Wunsch zu leben, dann er wollte auch abschieden, aber es ist auch nicht ein normaler Tod, er Wunsch. Und dann er wollte früher sterben, wie Selbstmord oder Selbsttötung machen. Deswegen er nahm eine sehr, sehr giftige Schlange, ging im Wald. Dann versuchte er beißen lassen, aber der Schlange nicht ihm gebissen, weil er hat große Liebe und Mitgefühl hat. Und dann erklärte auch dieser Dhammapada, danach versuchte den Mönch seine Hand so Mund den Schlange reinlassen. Dadurch wird gebissen werden, aber dadurch auch nicht diejenige giftige Schlange ihm gebissen. Dann andererseits sehen wir auch, wie diejenige Mönche ihr Herz, die haben volle Liebe, die haben volle Mitgefühl. Deswegen, wir können nicht vergleichen, wenn wir diejenige Selbsttötung in die Sutta Pitaka zu so sehen oder lesen, wir sind nicht so ähnliche geistige Entwicklung. Wenn jemand diejenige geistige Entwicklung gehabt hat, kann natürlich verschiedene Gründen Selbsttötung machen. Aber Selbsttötung ist eine unheilsame Tat. Aber es gibt bei wichtigen Anlässen und in ähnlichen Situationen Ausnahmen. Der Buddha machte wenig Aussagen über die Situation nach dem Tod. Er empfahl uns oft, dieses Leben zu achten, das Böse zu vermeiden, Gutes zu entwickeln und unseren eigenen Geist zu kultivieren. Sabbe papassa akaranam. कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियो दपनं एतं बुद्धानुशासनं. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Tod und Geburt zu überwinden. Darauf wollen wir unsere Bemühungen und Anstrengungen ausrichten. Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tattva. Mögen alle Wesen glücklich sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sadhu,
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 sadhu.
sadhu. Danke, Bhante Punyaratana.